ist Ihr täglicher Begleiter und Ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist Ihre Schmerzenssache.
Ja, hallo, willkommen bei der Schmerzenssache. Ich habe heute einen Gast. Jürgen erholt sich von seinem Berlin-Trip, von dem er uns hoffentlich demnächst erzählt. Und zwar habe ich heute die Katrin zu Gast. Hallo Katrin.
Hallo Lisa.
Du bist Fan unseres Podcasts. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Du hast mich irgendwann mal angeschrieben, richtig?
Ja, eine E-Mail. Irgendwann habe ich mich durchgerungen.
Ja, und dann haben wir uns mal getroffen zum Spazierengehen, sind wir durch den Tiergarten gelaufen in Berlin und haben dann noch eine Pizza zusammengeschlemmt und haben uns total gut verstanden, weil du bist auch Schmerzpatientin.
Ja.
Und wie du weißt von unserem Podcast, fangen wir ja immer erstmal an mit der berühmten Schmerzskala. Also Katrin, auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wo befindest du dich denn heute?
Ich würde denken, auf einer 4.
Das ist schon hoch, ne?
Momentan auf einer 4, es war heute sicher schon mal höher, aber jetzt 4, ja.
Bei mir sieht es ganz gut aus. Ich bin heute akut auf einer 1, würde ich sagen. Aber man muss ja bei mir immer dazu mit bedenken, dass ich Medikamente nehme. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt auch von den 90 Milligramm Duloxetin, die ich nehme, noch nicht reduziert. Okay. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Jetzt soll es erstmal um dich gehen. Du hast eine Nackenproblematik.
Ja.
Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Startete vor circa 6 Jahren. Genau weiß ich es nicht mehr. Es war so ein schleichender Prozess. Am Anfangsgefühl war es unterm Schulterblatt. Da habe ich immer mit der Schulter rumgerödelt, das muss weg. Natürlich irgendwann den ersten Orthopäden aufgesucht, geschildert, nichts Besonderes. Ich muss dazu sagen, ich bin Privatpatientin, kann man natürlich viel ausprobieren, wird einem viel aufs Auge gedrückt, viel unnötiges Zeug. Und ja, laboriere jetzt seit Jahren damit rum. Viele Ärzte beschäftigt, viele Physios.
Was hast du denn schon alles ausprobiert, so in der Kurzform? Kannst du das aufzählen?
Ich sage immer, wenn mir jemand mit einem neuen Tipp kommt, mach doch mal, ich habe alles ausprobiert.
Das geht mir genauso. Wir Schmerzpatienten sind teilweise so mürbe von den Tipps von Leuten. Ne? Geht dir das auch so?
Ja. Vor allem, wenn man sagt, ich habe alles ausprobiert. Alles. Und wenn die Menschen mich auch noch kennen, dann wissen sie, wenn Katrin sagt alles, dann Mist. Und dann Akupunktur, selbstverständlich.
Na klar, logisch. Eine der ersten Sachen, weil der Orthopäde von selber draufkommt.
Genau. Und ich habe natürlich alles, aber mehrfach ausprobiert, weil der erste Orthopäde hätte ja auch Schwachmat sein können. Ja? Der zweite hätte auch noch mal irgendwie. Nicht. Und so habe ich bei allem, also mehrere Akupunkteure an mir dran gehabt, mehrere Chiropraktoren, mehrere Physiotherapeuten. Also schon so, dass man selber irgendwann sagt, oh Mann, also mal Pause jetzt, ja.
Nur da geht ja auch so viel Zeit drauf und Recherchetätigkeit und so weiter. Und
genau, im Internet natürlich gucken. Ja. Hat jemand, gefühlt habe ich das Internet leer gelesen, Nackenbeschwerden. Gibt's nichts mehr drüber.
Hast du auch schon alle YouTube-Videos zum Thema geschaut?
Nee, lustig, Videos, ich lese dann lieber, als dass ich Videos schaue.
Ja, weil es gibt ja so ganz viele Liebschau- und Pracht-Videos zum Beispiel auf YouTube, der dann auch erklärt, wie man zum Beispiel bei Problemen im unteren Rücken nicht schlafen soll. Also da gibt es ganz, ganz wilde Sachen. Zum Thema Liebschau und Pracht ist aber auch nochmal eine andere Podcast-Folge wert.
Klar, kenne ich. Aber habe ich mir auch natürlich was angeguckt, ja. Aber irgendwie kam ich dann auch mal zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, naja, war jetzt auch nicht so cool, so viel zu machen. Und also ich meine, du hast 10 Ärzte, hast du wirklich 10 Meinungen, ja? Ich habe 5 MRTs, zum Beispiel von meiner Halswirbelsäule, gehe mit einem MRT, ich bin mit einem MRT zu 3 verschiedenen Ärzten gegangen. Die haben wirklich alle 3 auf dem MRT was anderes gesehen. Von echt O-Ton, ja, das ist ja klar, dass sie Schmerzen haben, ist der fette Bandscheibenvorfall war. Ich so dachte, ups, okay, der Arzt vor einem Monat, Der sah keinen Bandscheibenvorfall, der sah eben nur eine Vorwölbung. Also es bringt nachher durcheinander.
Mhm. Ja. Also wie lange hast du jetzt genau schon Schmerzen?
6. Also dann nehmen wir dieses erste Jahr mal noch, es war unangenehm, aber noch nicht so sehr belastend. Sagen wir mal, 5. 5. Und das aber dann auch immer noch steigend. Also jetzt ist Hochphase irgendwie. Ich sage immer, mehr geht eigentlich nicht.
Ja. Mhm. Du hast mir letztes Mal, als wir spazieren waren, erzählt von einer Therapie, die mein Interesse geweckt hat. Und zwar Bioresonanztherapie. Und erstens wollte ich dich, also ob die jetzt gewirkt hat oder nicht bei dir, die Spannung erhalten wir noch aufrecht, ich weiß es selber ja noch gar nicht, würde ich trotzdem gerne dich bitten, was ist das? Wie kamst du da drauf? Und wie läuft sowas ab?
Also ich fange mal so an, wie ich drauf kam. Viel ausprobiert, sagte ich dir ja gerade. Ne? Aber so ein bisschen was blieb ja noch. Und das war immer Heilpraktiker. Und Heilpraktiker habe ich aber so ein bisschen so, aha, Mann.
Ja, ich auch.
Ohne es jetzt wirklich, diese Leistung der Heilpraktiker schmälern zu wollen. Aber für mich war es immer so, ach nee, irgendwie. Mhm. Und dann hatte ich aber eine Freundin, die gefühlt als Leiche vor mir stand, wirklich schwerst krank gewesen ist, 3 Tage nach meinem Besuch einen Heilpraktikertermin hatte und ich sie dann kam Corona, dann konnte ich sie nicht sehen, aber als dann die Lockerung kam, durfte ich sie wieder sehen und sie sah wieder aus wie das blühende Leben. Die Heilpraktikerin hat bei ihr eine Bioresonanz vorgenommen. Daraufhin wurde ich neugierig und habe entschieden, komm, jetzt machst du das auch. Also, Heilpraktikerin bietet Bioresonanz an. Bioresonanz hat was mit Energie zu tun, mit Schwingungen. Wir schwingen auf Frequenzen. Ich kann es jetzt natürlich echt nur laienhaft kurz sagen. Ja? Kam bei der Dame an. Es gab einen Sessel, ist ein Moltontuch. So ich nannte es, oder wie ein großes Laken, ist ein Kabel dran gewesen. Durch Corona natürlich alles auf wahnsinnig Abstand. Sie hat ein Gerät. Mein Sesselchen, also meine Unterlage, war stromtechnisch verbunden mit dem Gerät. Sie wollte auch gar nicht so genau wissen oder musste nicht wissen, was ich habe, hielt dann eine, ich weiß nicht genau, wie es heißt, ich nannte es eine Rute, Holzgriff und wie so ein kleiner Degen da dran, ein Pendel. Und sie hat was eingegeben und dann checkte sie durch meinen Körper. Und nach kürzester Zeit sagt sie plötzlich, oh mein Gott, nein, oh Mist. Oh mein Gott, was ist passiert? Was ist das? Ich guckte sie mit ganz großen Augen an und dann wieder Mist. Ich sag, was denn? Ja, geopathische Störung. Sagt Ihnen das was? Ich habe so kurz geschlossen.
Erdkunde.
Ja. Ja, muss ich umziehen?
Fast, ne?
Wasserader, sagte sie dann. Ich hörte schon mal irgendwann in meinem Leben was von Wasserader. Mhm. Also so, mir war der Begriff nicht fremd. Und dachte dann auch irgendwie so, vom Gefühl war es doof. Wasserader fand ich doof.
Ja.
Ja, und dann erklärte sie mir, ja, das wäre jetzt wirklich total doof, weil eigentlich könnte sie jetzt auch aufhören, weil jetzt müsste die Wasserader ausgeleitet werden. Und sie hat aber das Gefühl, es ist eine mitgebrachte Wasserader, weil ich bin ja vor einem Jahr gerade erst umgezogen.
Was ist eine mitgebrachte
Wasserader? Ja, genau, also aus irgendeiner alten Wohnung. Und dann wurde es mir schon wieder eigentlich zu verworren und dann konnte ich schon wieder nicht folgen und es war mir eigentlich schon wieder viel zu viel. Und dann ging es los mit, dann wird ausgeleitet, dann verändert sie in ihrem Programm was und dann wird die Wasserader ausgeleitet. Ich saß da einfach nur, du musst nichts machen. Also man redet dann einfach über dies und das und das Gerät leitet aus. Mhm. Für mich alles nicht so richtig nachvollziehbar und immer noch so ein bisschen, aber gut. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Ja?
Also wir haben ja eigentlich nie was zu verlieren als Schmerzpatienten, oder? Genau. Also außer, dass wir vielleicht noch mehr Schmerzen kriegen oder eben Zeit und Nerven investieren. Ja,
und Geld. In dem Fall, den Heilpraktiker, den habe ich nicht. Tatsache glaube ich nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Aber das war jetzt auch egal. Es wird kein Kleinwagen, ja. Und das war auch klar. Und guckst dir einfach an. Ich hatte diese, ich nenne sie immer wirklich diese kurzfristig tot, so wie eine Leiche sah sie halt aus, ja. Halbtote Freundin vor mir.
Ja.
Naja, also es wurde dann ausgeleitet, dann musste ich nochmal hin, dann wurde das nochmal und dann stellte sich raus, ach, dann musste ich 4 Tage sollte ich auf der anderen Seite im Bett schlafen. Ich traute mich auch kaum in meinem Freundeskreis, das jemandem zu erzählen, weil natürlich, ja, ich ja vorne dran auch schon mit den Augen rollte und dachte, Manometer, ja.
Ich verstehe das.
Aber ich habe es gemacht, ich habe 4 Tage auf der anderen Seite geschlafen, dann aber wieder auf der richtigen, weil es mich dann auch irgendwie kirre machte. Mm. Ja, und dann strahlte sie eines Tages und sagte, es ist ausgeleitet.
Wie, also du warst dann nochmal bei ihr oder hat sie dich angerufen?
Nein, wir hatten nochmal einen Termin gemacht und da war dann klar, sie hat wieder gecheckt. Ich muss dazu sagen, dieses Gerät, was sie in der Hand hält, dieses Stabel da, hat sich, wenn im Körper alles okay war, im Kreis gedreht immer. Und wenn aber der Manko auftauchte, also irgendwas, was eben nicht auf der Schwingung und auf der Höhe war, dann ging es immer hoch und runter. Und sie konnte es echt nicht manipulieren. Ich habe natürlich darauf geachtet. Du kannst, sobald du das Handgelenk bewegst, sehe ich das. Und das hat sie nicht getan. Es war wirklich, dieses Gerät hat eben entweder sich im Kreis gedreht oder hoch und runter geschlagen.
Mir kommt es ja vor wie, weiß ich nicht, wie so ein Lügendetektor. Oder bei Scientology gibt es, glaube ich, auch so ein Teil, was man anschließt. Und dann hat das irgendwelche aussagekräftigen Kurven. Also mir kommt das schon nicht ganz koscher vor. Aber ja, erzähl doch mal zu Ende. Die Auswirkungen würde mich auch interessieren.
Also wie gesagt, sie hatte dann festgestellt, es ist ausgeleitet. Damit war ja eigentlich, naja, wenn es jetzt ausgeleitet ist, muss es ja vorbei sein. Also dann müsste ich ja langsam in eine Besserung kommen. Dann gibt es aber so Momente, wo du dann auch echt nicht nachfragst, wo man selber sich was zusammenschustert und dann ist die Stunde auch irgendwie zu Ende und dann hat man ja einen neuen Termin und meine Freundin fragte mich dann auch, ja, was hat sie denn jetzt ausgeleitet in der Stunde? Ich sage, du hast recht. Ja, weiß ich eigentlich gar nicht, ja. Muss ich beim nächsten Mal nachfragen. Das nächste Mal gab es jetzt aber nicht mehr.
Ah.
Weil ich hatte dann noch einen Termin bei ihr, der kollidierte dann aber Tatsache mit einer Kurzreise, die ich ad hoc gemacht habe, die mir wichtiger war. Und dann hatte die Heilpraktikerin gesagt, naja, und wenn danach sind sie ja nicht da und dann bin ich nicht da. Und deshalb haben wir jetzt bisher keinen neuen Termin gemacht und ich hatte jetzt lange genug Zeit. Und ich habe dann entschieden, nein, da gehe ich jetzt
bringt dir nichts.
Nicht nochmal hin, weil sich auch, das ist jetzt ja von meinem Erstbesuch, ich würde sagen, vor 5 Wochen, glaube ich, war ich 5 oder 6 Wochen war ich das erste Mal da. Dann noch 3-mal auch da, also insgesamt 4-mal. Es müsste ja mal so langsam, ne, in die Richtung, weil mein Problem ist ausgeleitet. Es gab keine anderen Probleme. Ach so, und ein Fehler hat sie für mich gemacht, wenn man davon Fehler sprechen kann. Ich für mich sage immer, es ist ein Fehler gewesen von ihr, der mich sehr hat zweifeln lassen an diesem Gerät. Ganz klar ist das nach 5 Jahren auch eine psychosomatische Geschichte. Da brauche ich nicht Psychologie studiert haben, das ist eindeutig. Und dieses Gerät kann auch Psychosomatik checken, checkt auch die Psyche. Und dann hat sie gesagt, ich lehne mich bei Ihnen mal ganz weit aus dem Fenster. Nein, es hat nichts, bei Ihnen spielt Psychosomatik und die Psyche keine Rolle. Und da habe ich gedacht, nein, das ist eine Aussage, das ist, geht nicht.
Also es ist definitiv einfach zu mutig. Ne?
Ganz
also
genau.
Ein Schulmediziner würde sich das niemals trauen,
nein,
zu sagen. So ging es mir auch ein bisschen in Indien. Da war ich bei so einem Körperarbeiter, nennt man das ja so, Bodyworker. Und der hat mir, wir haben eine Session gehabt und er hat mir schon am Anfang versprochen, wenn ich aus dieser Session rausgehe, werde ich keine Schmerzen mehr haben. Und das habe ich natürlich auch nicht geglaubt. Und es war auch nicht so. Ich finde das krass, was manche Leute da so einfach behaupten.
Also sie ist sehr überzeugt, eher dann von, auf der einen Seite ja irgendwo ganz cool, wenn du merkst, ich bin überzeugt davon. Da könnte ich jetzt auch noch kurz was einfließen lassen. Ein Orthopäde, Schulmediziner, hat aber trotzdem auch so eine kinesiologische Untersuchung gemacht. Störfelder im Körper, war wirklich super interessant, würde jetzt aber zu weit führen, alles zu sagen. Aber er hat aufgrund des kinesiologischen Tests ein Störfeld in meinem Mund entdeckt. Er hat natürlich mir nicht in den Mund geguckt, wir sprachen nicht über meine Zähne. Wurzelbehandelte Zähne können Störfelder sein oder Materialien. Und Tatsache, es war an der Stelle, wo er ein Störfeld benannt hat oder entdeckt hat, ein wurzelbehandelter Zahn. Und er verabschiedete sich von mir mit den Worten, Sie brauchen nicht wiederkommen, bevor Sie sich den Zahn haben ziehen lassen.
Wow.
Ich bin natürlich bis dato nie wieder bei ihm gewesen, weil ich mir den Zahn nicht habe ziehen lassen. Aber ich habe die letzten 5 Jahre öfter mal an seine Worte gedacht. Also auch der war ja sehr überzeugt.
Die Zahnleute sind immer total überzeugt davon. Also das mit den Zähnen haben mir jetzt auch schon mehrere Leute geraten, dass ich die überprüfen lassen soll, dass das was damit zu tun haben könnte und so. Und ich muss auch sagen, Zähne sind sind meine Achillesferse oder Achillessehne, sagt man, ne? Ich habe immer irgendwelche Probleme mit meinen Zähnen schon immer gehabt, so. Und ich habe keine Lust, jetzt Dinge zu tun, mit meinen Zähnen ziehen lassen oder sonst irgendwas, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass das wirklich was hilft. Weil ich will nicht noch mehr Zahnarztbesuche machen, wie ich eh schon gemacht habe in meinem Leben. Irgendwie. Ich hatte auch einen Fahrradunfall und da musste alles so wieder aufgebaut werden und so. Da entscheide ich einfach für mich, nein, beschäftige ich mich nicht weiter mit, kann nicht, darf nicht, soll nicht mein Problem sein. Ich kann ja nicht alles irgendwie, also ich kann ja nicht alles irgendwie beachten. Da bist du ja wahnsinnig, oder?
Genau, irgendwann wird man verrückt, aber ich habe mich auch damit sehr eindeutig befasst, also intensiv befasst. So ein wurzelbehandelter Zahn ist echt nicht so cool, ja, und ich merkte dann halt auch immer wieder, komm, und irgendwann traust du dich ja, wie gesagt, nicht mehr mit jemandem zu sprechen, weil alle sagen, hör doch mal auf. Nimm es jetzt so hin. Also ein wurzelbehandelter Zahn ist wirklich nicht gut. Und auch diese Heilpraktikerin, der erzählte ich natürlich nicht von dem Orthopäden, aber ich sagte dann so, ach Mensch, ich habe aber auch mal gehört, Zähne. Ja, ja, checke ich jetzt auch gleich durch. Und das wurde auch im Gerät geregelt. Und das Gerät hat ganz klar gesagt, nein, kein Problem an den Zähnen.
Okay.
Zwei Aussagen, ne? Einmal kinesiologisch vom Orthopäden, der sagt ganz klar ja. Und ihr Gerät, Bioresonanz, sagt nein. Psychosomatik auch nein. Psyche auch nein. Und dann habe ich gesagt,
nee. Ja, Katrin, was hast du denn? Bist kerngesund. Ja. Ich weiß gar nicht, warum wir hier sitzen.
Ich bin ein kerngesunder Mensch. Ich habe trotzdem massive Probleme und altersbedingt, normale, nein, wie sagen die Ärzte immer so schön, doch Alters...
Verschleißerscheinung.
Genau, aber altersgerecht.
Nee, ja. Aber wenn es das Leben bestimmt, ist es nicht altersgerecht, meiner Meinung nach. Und wir müssen jetzt auch dazu sagen, dass du noch keine 100 Jahre alt bist, also nein. Noch lange nicht. Ne? Und also zu mir wurde gesagt, ich mit meinen jungen Jahren muss mit solchen Schmerzen nicht leben. Also ich sollte mich damit nicht zufrieden geben, damit leben zu müssen. Also sagen die einen. Andere sagen, ich soll meine Schmerzen umarmen.
Annehmen. Was ja so viele sagen, nimm es doch einfach an. Was ich bei mir Tatsache bemerke, dass ich wirklich von früh bis spät dagegen ankämpfe. Also bei mir gibt es echt so eine Datenautobahn im Kopf. Einmal dieses, ja, wir unterhalten uns jetzt hier beide. Wir reden jetzt über das Thema, aber selbst wenn wir jetzt über was ganz anderes reden würden, es gibt noch diesen anderen Gehirnzweig, wo immer dieses, nein, ich will das nicht, das soll jetzt aufhören. Das ist schon so ein, wirklich, so eine Stimme, die da parallel, ganz leise, aber eben immer. Und das ist ein Kampf. Und dieses Annehmen, und ich habe inzwischen auch begriffen, dass Annehmen nicht heißt, dass ich sage, das bleibt jetzt für immer. Nein. Aber es ist trotzdem unglaublich schwer, das, diesen Schmerz einfach anzunehmen. Und ich habe auch noch nicht genau kapiert, wie ich es annehmen soll. Ja? Ich übe jeden Tag aufs Neue.
Wie übst du?
Indem ich immer wieder denke, ja, mach trotzdem dein Ding. Lass dich nicht davon, er ist jetzt da und es ist, wie es ist. Und, aber ich glaube, damit mache ich mich mit dem ganzen Quatsche dann auch schon wieder verrückt. Es ist so zu viel. Nach so vielen Jahren merke ich manchmal, ist es alles zu viel. Vielleicht sollte ich mal gar nichts mehr machen.
Gar nichts mehr probieren, meinst du?
Ja, und das durch Corona kam ja der Moment, dass ich nicht mehr zur Physio ja auch gegangen bin dann. Und jetzt hatte ich 3 Monate keine Physio. Und dann dachte ich mir so, es ist aber in den 3 Monaten auch noch mal schlechter geworden. Natürlich durch Corona auch, ne? Also ist man ja auch ein bisschen mehr angespannt. Und nach 3 Monaten hatte ich jetzt einen Termin wieder bei der Physio. Furchtbar ist noch hinten losgegangen.
Ja.
Also ist dann den nächsten Tag wirklich so gefühlt, dass ich mich also auch nicht bewegen wollte großartig, ja, weil alles wehtut und brennt und wieder ich entschieden, okay, war jetzt doch nicht so gut.
Aber es gibt doch auch diese Erstverschlimmerung, oder? Also ich war jetzt beim Physio wegen meiner Schulter, die ich mir beim Yoga ein bisschen überlastet habe. Und der meinte, es kann erst mal ein bisschen mehr wehtun nach den ersten 2 Sitzungen, weil er da viel irgendwie rum manipuliert hat und massiert hat und so weiter. Kann es bei dir auch der Fall sein?
Ah, diese Erstverschlimmerung, weiß ich nicht. Das ist für mich auch immer schwierig im Kopf. So Erstverschlimmerung, wenn ich das Wort höre, rolle ich, glaube ich, auch immer mit den Augen. Auch wenn mir Freundinnen dann so erzählen wieder von irgendwelchen Kügelchen. Boah, ist bestimmt eine Erstverschlimmung. Ja, ja, ist bestimmt. Im Zweifel ist immer alles eine Erstverschlimmung. Ja, man, also.
Ja, das stimmt.
Wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dann ist das nicht eine Erstverschlimmerung. Dann will mein Körper das einfach überhaupt gar nicht, dass da dran rumgedrückt, gemacht, getan wird. Nein. Hm. Also ich mache jetzt, habe entschieden für mich, ich mache mein Rezept zu Ende. Aber ich freue mich so auf Fußreflexzonenmassagen. Also die Halswirbelsäule soll sie jetzt einfach mal vielleicht auslassen, weil ich bilde es mir ja nicht ein. Ja. Hm. Es ist danach gereizter. Ich merke es ja auch, wenn ich Yoga gemacht habe, verschiedene Übungen, dann ist es auch gereizter. Das bilde ich mir definitiv nicht.
Also beim Impingement-Syndrom, was ich gerade an der Schulter habe, da hat die Orthopädin gesagt und auch der Physio, dass wir in den Schmerz reingehen müssen. Also ich muss meinen Arm teilweise in den Schmerz rein dehnen und so weiter. Aber hey, das ist jetzt nicht das Thema. Ich komme jetzt auch nicht mit guten Tipps für dich um die Ecke.
Lisa, mach mich jetzt nicht unglücklich. Nein. Ich dachte, du kommst jetzt mit dem super, super, mit der super Idee.
Mit der Lösung, ja. Nee, aber ich habe noch eine Frage an dich zum Thema, welche Worte triggern mich schon, sodass ich genervt bin. Wie steht es denn mit dir mit den Worten Achtsamkeit und Selbstfürsorge?
Ich bin froh, dass du Achtsamkeit und Selbstfürsorge gesagt hast. Ich hatte schon Angst, du redest vom inneren Kind.
Oh ja, das gibt's auch noch.
Hätte es
das geschätzt. Innere Kind.
Hat mir gestern gerade ein Freund geschickt, weil ich irgendwie kurz in der WhatsApp was gejammert habe. Dann schrieb er, kümmere dich mal um dein inneres Kind. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich werde aggressiv, wenn jemand von inneren Kind. Meine inneren Kinder habe ich alle ins Heim gegeben und ich sag's dir, die bleiben auch da, basta. Die hole ich da nicht mehr ab. Das ist so, oh nee, also es wird so wahllos benutzt alles und Achtsamkeit, aber ich zucke immer noch bei dem Wort, ich mag es nicht so sehr, aber es trifft und ich, ja, ich bin achtsamer mit mir jetzt und ich gucke ein bisschen genauer hin und ich achte mich, Tatsache, ich achte einfach mehr auf mich.
Ja.
Das trifft es, ich achte wirklich jetzt auf mich ein bisschen mehr, meine Bedürfnisse und ich lerne.
Ja, Achtsamkeit ist meiner Meinung nach der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann wirklich auch das umzusetzen und in die Selbstfürsorge zu gehen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Gönnst du dir öfter mal einfach so irgendwas, ohne dass du was dafür geleistet hast in deinen Augen?
Ja, doch. Und das habe ich auch schon immer gemacht und das konnte ich auch immer gut. Aber was ich jetzt so bemerkt habe in meiner ganzen Selbstrecherche und in meinem Rumkramen mit mir und ja auch, kriegst ja Feedback auch von außen. Wir haben ja bei unserem Spaziergang auch drüber gesprochen, wie man so tickt und was man so macht. Und ich habe halt jetzt gerade für mich so dieses, ich möchte jeden Tag 10.000 Schritte machen. Das ist gesund.
Das tut so dem Rücken total gut, also der kompletten Wirbelsäule, ja.
Ja, auch der Psyche. Also ich merke, ja, aber das Ding kann auch nach hinten losgehen und ich neige ja dann so ein bisschen auch zu einem Perfektionismus und es fällt mir jetzt schwer, dass ich zum Beispiel mal sage,
heute nicht.
Jetzt schüttet junge Hunde von oben, nö, doch, ich möchte aber meine 10. Und das ist auch schon wieder Stress und Druck, ja. Und dann muss ich ja auch irgendwie fürsorglich mit mir und gucken, wie läuft's, wie geht's, was geht nicht. Und das spielt eine ganz große Rolle bei meinen Schmerzen, weil die können dann nämlich auch ganz schnell doller werden, weil ich mit mir rumhader, mache, Geste nicht.
Kenne ich total. Also ich jetzt in meiner Arbeitslosigkeit bin trotzdem noch sowas von, also diese Leistungsgesellschaft steckt so in mir drin, von Kindesbeinen an, dass ich jetzt in meiner Arbeitslosigkeit, also mein Kalender ist so voll und ich habe mir jetzt sogar so eine Liste gemacht mit Dingen, die ich jeden Tag erledigt haben will. Also es sind 10 Dinge und mehr als 5 will ich jeden Tag davon erledigt haben. Das ist unter anderem Meditation, Yoga, 10.000 Schritte, wobei ich bin auf 8.000, das reicht bei mir. Das
ist auch super.
dann mit Freunden treffen, Kommunikation, also wirklich auch sich, Kommunikation bedeutet für mich, sich auch um alte Freunde kümmern, die ich schon lange nicht mehr kontaktiert habe oder so, Leute, die ich im Ashram kennengelernt habe oder so. Aber dann auch mich um mein Business zu kümmern. Und dazu habe ich auch geschrieben, wie viel Zeit ich mir dafür nehme. Auch Ernährung ist mir sehr wichtig, gesunde Ernährung. Da nehme ich mir sogar 3 Stunden am Tag für. So, ne? Ich meine, ich habe ja die Zeit. Und dann abends hake ich so ab, was ich alles geschafft habe. Und da denke ich mir auch manchmal, einerseits befriedigt mich das dann irgendwie, weil ich bestimmte Dinge geschafft habe. Andererseits denke ich mir, was ist denn eigentlich los? Also kann ich nicht einfach mal nichts machen? Geht es? Nee, es geht nicht. Und aber ich glaube, um jetzt den Bogen zu spannen, Schmerzpatienten könnte vereinen, dass sie Perfektionisten sind oder sehr leistungsorientiert.
Definitiv.
Funktionieren, immer funktionieren mussten vielleicht auch. Und ich weiß nicht, wie das noch weitergeht. Also ob man auch dann gemocht werden will von allen und so weiter. Das kann
ich bei mir wirklich ausschließen. Ja. Das klingt jetzt ganz doof. Aber ich fand es auch eigentlich schon immer ganz schön, wenn man mich nicht mochte.
Das ist gut.
Ich muss nicht everybody's darling sein und ich war immer, wie ich war und ich gehörte auch nicht zu Bussi rechts, links. Jetzt kommt es mir ganz doll zu Gute gerade. Ich muss nicht mehr von jedem geknutscht werden. Und, ja,
das genieße ich auch.
Das kann ich für mich wirklich ausschließen. Aber diesen Anspruch, den ich an mich selber habe, der sicher natürlich auch aus der Kindheit kommt. Und ich habe gerade eine langjährige Beziehung, also vor einem Jahr beendet, war mit einem Mann zusammen, der unglaubliches Leistungsdenken hatte. Mhm. Also ich habe in meinem Leben sowas noch nicht erlebt. Aber an sich selber auch wahnsinnig, was der geleistet hat, so auch körperlich, jobtechnisch, dann Fahrradfahren, am Wochenende noch jedes Mal 150 Kilometer auf dem Fahrrad in einer Wahnsinnszeit, sich also ganz nur Salat gegessen und immer Leistung, Leistung, Leistung. Und ich fühlte mich da mit meinen 10.000 Schritten natürlich auch schon irgendwie, wenn ich danach mal erschossen war auch oder nach 13 Kilometern Spaziergang. Das hat unglaublich was mit mir gemacht auch. Aber das weiß ich heute erst. Ich habe mich vor einem Jahr getrennt.
Wie lange wart ihr zusammen?
5 Jahre.
Wie lange hast du deine Schmerzen? Seit 5, 6 Jahren.
Ja, Lisa, es ist gar nicht so. Also ich lernte ihn kennen, da hatte ich diesen Anfang unter dem Schulterblatt, dieses, dass ich es so wegmachen wollte. Das war noch ja relativ harmlos. Und unsere Beziehung wurde relativ schnell irgendwie anstrengend.
Ja, für mich. Das klingt Wahnsinn. Es klingt schon anstrengend für mich, wenn du mir nur davon erzählst.
Anstrengend. Und dieser Gedanke, mich nachher trennen zu müssen, oder ja, ich muss mich trennen, ich muss hier weg, ich muss, damit ich irgendwie wieder klarkomme, war auch anstrengend. Also irgendwie, aber ich bin ja selber mit mir anstrengend. Also, ne? Also vielleicht, ja, du wirst es verstehen, wenn man überlegt, immer dauernd nach Lösungen sucht, man ist sich ja selbst zu viel irgendwann mal.
Ja, total, total.
Und jetzt schalt mal ab und Freundinnen und Freunde kommen ja auch und sagen, Mann, komm, mach doch einfach mal. Genau, da sind wir wieder. Nichts.
Ja, aber wie?
Ich kann nur nichts machen mit jemandem zusammen. Mhm. Also mit jemandem zusammen den ganzen Sonntag auf dem Sofa sitzen und nur mal in die Küche gehen, was zu essen holen. Aber alleine kann ich das nicht. Das ist wie, ich brauche die Genehmigung jetzt.
Ja. Ich schlafe auch lieber aus mit jemandem zusammen oder mal so ein Nachmittagsschläfchen ist am allerschönsten, nur wenn jemand anders mitmacht.
Oder? Es ist wie, für mich ist es, da kriege ich die Genehmigung, dass ich das darf. Warum kann ich sie mir nicht selber geben? Das habe ich noch nicht rausgefunden.
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich habe mich halt früher oft in den Alkohol gerettet, irgendwie so, bin halt dann feiern gegangen mit Freunden und nach der dritten Weinschorle habe ich mir eben keine Gedanken mehr gemacht und war wirklich im Moment und total euphorisiert und alles war super, aber ja, das ist halt die Sache mit der Gesundheit, also das wollte ich einfach nicht. Und natürlich am nächsten Tag die Anxiety, wie man so schön sagt, also die Mischung aus Hangover und Anxiety, die Anxiety am nächsten Morgen war dann umso größer irgendwie, also mit dem steigenden Alter so. Deswegen ist es für mich jetzt Meditation und Yoga, wo ich mich reinflüchten kann. Also wenn ich mal eine Stunde geflowt bin, wie wir im Yoga sagen, also wenn du wirklich mal eine Stunde so direkt richtig im Flow drin warst und dein Gehirn völlig ausschalten konntest und einfach nur machst, was der Lehrer sagt, dann ist das für mich auch sowas von entspannend. Also ich habe so verschiedene Entspannungsmechanismen entwickelt und das Thema Bewältigungsstrategien ist ja bei uns im Podcast immer ein großes. Deswegen jetzt nochmal konkret an dich die Frage, was für Bewältigungsstrategien hast du oder wie schaltest du mal ab, um dich selber nicht mehr so anstrengend zu finden, was ich ja auch absolut nachvollziehen kann.
Bewältigungsstrategien ja immer noch auf der Suche nach der richtigen natürlich, ne? Was ich ja glaube, was diese Annahme wäre und mal locker lassen. Ich habe mich natürlich auch mit Meditation beschäftigt und merkte aber, dass ich damit mich noch mehr gestresst habe, weil ich es eben auch wieder perfekt machen wollte und alleine, wie ich schon bemerkt habe, wie lange ich so rumgerödelt habe, einen richtigen Platz zu finden, was ich jetzt allerdings, wo ich sage, doch, das ist wichtig. Man muss irgendwo, wenn man schon meditiert, sich hinsetzen und sich da auch gut fühlen. Und das hat sicher auch was mit Energie zu tun. Ich glaube ja auch an Energien, ja, nur in Bezug eben auf Bioresonanz. Was ja jetzt nicht heißt, um Gottes Willen, dass es nichts bringt. Mhm. Bei mir hat es halt leider nichts gemacht. Ja, aber also mit der Meditation bin ich kläglich gescheitert, aber ich versuche es zwischendurch immer mal wieder.
Ich finde es ja in der Gruppe viel, viel einfacher als alleine. Ne? Also ich genieße es in der Gruppe total, weil eben dann diese gemeinsame Energie da ist. Und wenn du eh so ein Typ bist, der die Genehmigung braucht, dafür da zu sitzen und nichts zu tun, ist es am besten in der Gruppe, glaube ich.
Aber in der Gruppe, also ich habe noch nie in der Gruppe meditiert, aber die Vorstellung jetzt, ich sitze in einer Gruppe und ich bin ja auch so neugierig, ich wüsste, das würde mich schon wieder total irritieren, dann würde ich immer die Augen aufmachen und würde mal gucken, wie sitzen die Menschen hier zu? Haben die alle auch wirklich die Augen zu?
So ging es mir im Ashram mit dem Oberguru, dem Swami, wie es heißt, der hat immer mit uns meditiert, also er saß vorne. Und 20, 30 Schüler saßen vor ihm und haben mit ihm zusammen meditiert. Und am Anfang habe ich auch immer geguckt, so, sitzt er wirklich regungslos? Hat er wirklich die Augen zu? Und so, und da konnte ich mich auch gar nicht konzentrieren. Aber im Großen und Ganzen, wir können es auch gerne mal zu zweit probieren, am Ende des Podcasts. Das hilft schon, wenn man einfach zu zweit zusammen meditiert, weil, also, als ich dann im Ashram über diese Phase hinweg war, den Swami ständig beobachten zu müssen bei der Meditation und dann auch wirklich sicher war, der bewegt sich keinen Zentimeter, der Typ ist krass, habe ich mich von seiner Ruhe echt anstecken lassen. Ja, also ich saß einmal ganz direkt vor ihm, unsere Knie haben sich fast berührt und das hat mich so, also ich bin in seine Bubble sozusagen irgendwie mit reingekommen, in seine Energie, ja, und wurde dann so ruhig, einfach nur, weil der vor mir saß. Das war total toll. Also ich will niemandem Meditation aufdrängen, aber es gibt eben so viele wissenschaftliche Studien schon, dass Meditation hilft, dass es dich ruhiger macht, dass es den Stresspegel senkt, dass ich es eben versuche, jedem ans Herz zu legen und man braucht nur den richtigen Zugang dazu. Ja.
Also ich bleibe auch am Ball und da ich ja wirklich in dieser Zeit dieses Schmerzes jetzt mit der schmerzlichen Beziehung, mit, ist immer mal irgendwas, was schiefläuft im Leben, aber auch mit allem Tollen, immer gucke, habe ich natürlich festgestellt, dass ein wahnsinniges Problem, wie du es auch schon gesagt hast, dieser Perfektionismus ist. Und wenn ich dann mir gleich vornehme, 20 Minuten muss, nein, ich muss nicht 20 Minuten da sitzen, das kann nur schief gehen bei mir. Bei anderen kann es funktionieren, bei mir habe ich aber festgestellt, ich habe die Latte so hoch dann mir immer gehangen, eigentlich bei allem so im Leben, ja, dass es oftmals tatsächlich nur schief gehen konnte, weil es zu viel war. Und jetzt sage ich mir dann zwischendurch, ich probiere es wirklich ab und zu mal, dann sage ich mir, hey, gar keine Zeit, sondern du machst einfach mal eine Stoppuhr an, machst die Augen zu, setzt dich hin, meditierst und irgendwann gehen die Augen wieder auf, also weil ich nicht mehr möchte. Mhm. Und dann gucke ich einfach mal, wie lange ist es denn? Mhm. Und das ist okay. Das ist völlig okay, ja. Und ich möchte es halt zwischendurch immer mal probieren. Und wer weiß, vielleicht.
Du, es reichen auch 2 Minuten am Tag für den Anfang. Okay, Jürgen wird sich freuen, wenn wir hier so ausführlich über Meditation sprechen. Wobei, Jürgen war ja auch schon bei einer Hypnosetherapeutin. Ne? Hast du das schon mal ausprobiert?
Genau,
ja?
Das ist das, was ich sage, wenn meine Freunde sagen, was Neues. Kennst du das schon? Ich sage jetzt immer, ich habe alles ausprobiert, außer Hypnose und Familienaufstellung. Mhm. Familienaufstellung haben mir auch ein paar
Menschen gesagt. Mir auch, aber da habe ich so Angst vor.
Ja, ist jetzt auch nicht so meins. Nee. Nicht, dass ich jetzt so richtig, ich könnte es nicht begründen, was genau dahinter steckt. Aber muss ich auch nicht immer. Ja? So,
nee, muss man nicht.
Es fühlt sich komisch an. Nein, das ist mir ein Tick zu viel. Und ich habe auch schon von vielen Menschen gehört, dass da wirklich, also, dass es denen danach richtig schlecht ging. Mhm. Nö, danke. Also, Hypnose. Ja, auch. Ich werde es sicher mal machen.
Glaubst aber nicht so richtig dran auch, ne?
Doch, an Hypnose glaube ich. Aber okay. Es ist dieses, ich kontrolliere ja auch gerne. Also ich kontrolliere mich ja.
Oh, das kommt auch noch dazu. Das genau. Einigt uns auch. Ich bin auch der totale Kontrollfreak.
Genau. Alles
immer unter Kontrolle haben.
Ja, genau.
Und dann übe ich sogar die Kontrolle abzugeben. Und dann falle ich aber auf die Schnauze damit. Also, ganz bescheuertes Beispiel. Ich bin in einer fremden Stadt mit einem Freund. Normalerweise habe ich immer das Handy in der Hand und sage, wo es lang geht. Und da habe ich mir aber gedacht, nee, jetzt lässt du mal deinen Freund irgendwie den Weg per Google Maps irgendwie bestimmen, ja. Prompt haben wir uns verlaufen, obwohl ich mega hungrig war und schon richtig, ne, hangry wurde, das nächste Kofferwort, schon richtig sauer wurde, weil ich so Hunger hatte, dachte ich mir, nee, hättest du es mal selber gemacht, dann wären wir jetzt schon im Restaurant. Also selbst wenn ich die Kontrolle loslasse, werde ich dafür meistens nicht belohnt. Übst du das, die Kontrolle abzugeben?
Ich übe es Tatsache und ich habe so ein Beispiel, wo ich jetzt, es kam mir sofort wieder in den Kopf und ich sehe mich, es ist immer wie so ein kleiner Kinofilm. Ein Ex-Freund von mir, mit dem ich auch zusammengelebt habe, kochte wirklich gerne und ab und an. Und anstatt ich es genieße, was ich mir immer gewünscht habe, dass ich im Wohnzimmer sitzen kann und dass einfach ich mal höre, Essen ist fertig, kommst du, bin ich in die Küche marschiert und ja, warum nimmst du denn den Topf jetzt für die... Und also, ich kontrollierte, welche Töpfe er für die Nudeln, ob das passte. Ich kam mir in dem Moment null doof vor, ja, das war dann. Aber im Nachhinein, sag mal, was stimmt denn mit dir jetzt nicht? Du hast doch... Damals hatte ich noch keine Nackenschmerzen. Ja, aber das zum Thema so damit umgehen und... Ja, ich kontrolliere mich inzwischen, dass ich nicht mehr kontrolliere oder versuche nicht mehr zu kontrollieren.
Ja, das geht mir genauso. Ich habe deshalb auch angefangen mit Tango tanzen unter anderem, weil du ja da als Frau wirklich komplett dein Gehirn ausschalten musst, nur noch fühlst, welche Signale gibt dir der Körper des anderen, was du jetzt als nächstes machen musst. Und wirklich, Tango tanzen funktioniert nur dann, wenn du als Frau dein Hirn ausschaltest, meiner Meinung nach. Und einfach im Moment bist und einfach folgst. Und es fällt mir so schwer, aber es ist eine gute Übung.
Du kannst Tango tanzen, weil du auf der Schmerzskala bei 1 bist.
Ja, wobei, also ich habe schon Tango getanzt, als ich noch keine Medikamente genommen habe. Und das Tango ist ja auch ein sexy Tanz und du hast dann hohe Schuhe an und ich habe ja eh ein Hohlkreuz. Aber Tango führt dazu, dass ich mein Hohlkreuz irgendwie noch mehr, dass ich noch mehr ins Hohlkreuz gehe beim Tanzen, weil sich das einfach total anbietet und auch die hohen Schuhe das machen. Und da hatte ich danach schon immer, also vermehrt Schmerzen. Wo du dann wieder diese Gratwanderung hast, diese Entscheidung so. Wie viel Spaß macht es dir? Mhm. Wie viel Schmerzen hast du danach? Steht es im Verhältnis? Für mich stand es im Verhältnis.
Ich würde auch denken, dass es das wert ist dann. Ja? Wenn was wirklich Spaß macht und das gibt halt mehr Schmerzen. Also ich zum Beispiel würde unglaublich gerne Stand-up paddeln. Ist anstrengend. Haben mir alle bestätigt, die es machen, ja. Also man hat Muskelkater und mit Nacken, wenn du dann jetzt immer noch mit einer Seite paddelst und dann mal tauschen. Aber das wäre es mir dann wert, danach mehr Probleme zu haben, ja. Nicht mehr wert wäre es mir, einen Umzug für jemanden zu machen.
Nee, das mache ich auch nicht mehr, nee. Kann ich auch nicht mehr helfen.
Also das ist mir einfach dann auch nicht wert, ja. Das müsste schon nicht. Ein ganz besonderer Notfall sein, um Gottes Willen, ja. Aber da ist so, nein, kann ich nicht mehr, ja.
Spende ich lieber Geld für einen Möbelpacker. Ja,
kann ich nicht mehr und ich will es auch nicht.
Nee.
Vielleicht ist es ja manchmal auch, ich will nicht.
Gibt es jetzt also in deiner Schmerzgeschichte noch Dinge, auf die du Hoffnung setzt, die du noch ausprobieren willst? Oder dass du sagst, so mit der Zeit wird sich das schon richten, weil ich übe, ich lerne, ich wachse?
Ich glaube eigentlich nicht mehr, dass mir die Medizin, egal ob Schulmedizin oder alternativ, helfen kann. Selbsterfüllende Prophezeiung würden jetzt einige wahrscheinlich sagen und höre ich ja auch von Freunden öfter mal. Aber ich glaube ja inzwischen, dass es wirklich ein großes Ding in meinem Kopf ist. Also der Schmerz ist da, ja. Kein Arzt sagt ja auch, da ist nichts, da ist ja auch etwas. Aber es ist zu groß geworden in meinem Kopf und ich muss es mit meinem Kopf und klären. Und es spielen Emotionen eine Rolle. Aufregung, Ärger, Wut, Angst, ja, die großen Gefühle.
Kontrolle, Wut, Angst. Ist bei mir dieses Dreigestirn, das ich zu lösen versuche.
Und was bei mir jetzt das Neueste ist, wo ich nochmal echt nachhaken muss, ich habe eine Gleitsichtbrille. Also ich bin weitsichtig und altersweitsichtig. Das heißt, wenn ich keine Brille trage, ich kann nichts aus eigener Kraft mehr. Also ich sehe nicht mehr in der Ferne, nicht mehr in der Mitteldistanz und zum Lesen. Ich brauche für alles eine Sehhilfe. Deshalb die Gleitsichtbrille. Ansonsten war ich nur am Wechseln oder Linsen, aber die sind auch irgendwann echt unerträglich am Abend oder hast was drin, denkst nicht dran. Und ich hätte zum Lesen auch immer noch was drüber ziehen müssen. Und ich bin mir jetzt ganz sicher, die Gleitsichtbrille ist für mich auch schwierig, da ich in einer dezenten Schonhaltung bin und ich den Kopf manchmal nicht so drehe, wie ich ihn müsste, dann gucke ich mit den Augen durch einen unscharfen Bereich, dann gibt es so einen kurzen Moment, so wie so ein Kurzschwindel oder nicht mal Schwindel, aber
du dich wahrscheinlich,
genau, und das reicht schon wieder aus, um mich kurz zu verspannen, und am Tag habe ich das aber jetzt öfter, und wenn ich zu doll angespannt bin, das ist also medizinisch auch belegbar, der Sehnerv, der Sehmuskel ist auch angespannt dann. Und dann ist es, als hätte ich eine falsche Brille auf, die eine Dioptrie falsch ist. Ist natürlich nicht so, ist ja meine. Aber durch diese Anspannung. Und dann bleibe ich nackentechnisch auch in der Anspannung. Und ich muss echt mit den Augen. Und ich habe letztens auch einen guten Konkurrenz, nein, kein Konkurrenz-Podcast, aber auch ist ein Physiotherapeut, der den Podcast macht, auch ganz spannend. Und der hatte eine Dame da, die ich weiß es nicht mehr, aber sie sagte ganz klar, sie schickt ihre Patienten als allererstes sowieso zum Gesundheitscheck, jetzt herztechnisch und so, aber zum Augenarzt auch, weil es ganz wichtig ist, dass die Augen wirklich richtig gucken können, weil sonst gibt es diese Momente von Verspannung, Anspannung, weil das Gehirn sofort zeigt, ich sehe hier nicht scharf, ich sehe hier nicht scharf.
Ah.
Und das macht es bei mir.
Siehst du, das habe ich noch nie gehört. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich noch nie gehört, dass das helfen könnte.
Ich schicke dir mal den Link zu dem Podcast, zu der Folge.
Weil ja, es gerne.
Wirklich sehr, sehr interessant gewesen
ist. Können wir auch gerne in die Shownotes stellen.
Ja. Mhm. Und ich gedacht habe so, siehst du, ich sag so oft, Mann, mit meinen Augen. Ja.
Also gibt es auch noch Hoffnung.
Ja, wie gesagt, mich selbst im Kopf gerade Rücken, alles wieder gerade Rücken im Oberstübchen, genau, und dann eben versuchen zuzulassen, es ist, wie es ist, kein Kampf mehr, also es wird schon noch dauern, aber ich sage immer, irgendwann ist dieser ganze Mist echt weg, das, daran glaube ich ganz, ganz fest.
Ja, das ist schön. Okay, halten wir fest, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt immer noch irgendwas, was man probieren kann. Es ist mürbe, aber also es macht mürbe, aber andererseits ist es ja auch schön, dass es immer noch irgendwas gibt, was man ausprobieren kann. Es wäre nur schön, wenn auch irgendwann mal was helfen würde. Also bei mir helfen ja jetzt die Medikamente. Hast du über sowas schon mal nachgedacht?
Ich habe natürlich am Anfang Ibuprofen. 600er dreimal am Tag brachte nichts, hat die Ärztin wirklich nach einer Woche gesagt, wenn nichts zu spüren ist, wirklich aufhören, es macht keinen Sinn. Ich habe dann verschrieben bekommen Orthoton, hat aber nach einer, ich habe so einen Schwindel gehabt, habe ich mir auch nicht eingebildet, also kam ich damit gar nicht klar, dann hätte ich ja den ganzen Tag liegen müssen. Dann hat man mir irgendwas wie Tilidin, hatte ich, glaube ich, hatte der Jürgen auch, ne, hatte ich mal gehört. Und das sind so Sachen, da kommt aber bei mir schon auch so eine Sorge und so eine Angst. Also nein, habe ich dann auch nicht genommen. Haben einige natürlich gesagt, ja, brauchst dich nicht wundern, wenn deine Schmerzen nicht weggehen. Dann nimm doch halt auch das Zeug, was man dir gibt. Und ich habe aber für mich entschieden, nein, wenn ich dann mehr Probleme bekomme durch Nebenwirkungen von Medikamenten und ich es nicht hinkriege, weil ich dann Panik kriege, dass ich unterwegs, also von dem Schwindel jetzt wirklich nochmal umkippe, das macht ja keinen Sinn, also... Nein. Dann kam mir eine auf die Idee, auch was du ein Antidepressivum zu nehmen, eben zur Schmerzdistanzierung. Habe ich Tatsache auch genommen, 3 Wochen. Dann hatte ich 3 Kilo mehr auf der Waage. Hab gehört, kriegst du gleich das nächste Problem.
Oh ja.
Also, gut, 3 Kilo kann ich gut vertragen mehr, aber wollte ich nicht. Und vor allem, ich habe in den 3 Wochen auch keine Schmerzdistanzierung bemerkt, Reduzierung, dass ich entschieden habe, nein, komm. Lass es, und mehr aufdosieren wollte ich dann auch nicht. Ich habe Respekt vor diesen Dingern irgendwie. Und mein Inneres sagt mir immer, es geht auch ohne Medikament. Es geht
du, ich sehe das auch so, also eine Dauerlösung ist es auf keinen Fall. Für mich ist das einfach nur, ich gönne mir eine Pause. Aber irgendwann ist die Pause auch mal vorbei.
Nur aber bei wann? Dir, Bei dir wirkt es ja wenigstens.
Bei mir also wirkt es.
Genau. Und etwas zu nehmen, nur um es zu nehmen klar. Und immer zu warten, man muss ja auch noch realistisch bleiben. Also ich meine, wenn es, und ich fragte natürlich die Ärzte noch, nach 3 Wochen müsste ich in der Dosierung jetzt was verspüren? Und sie sagt, ja. Also eigentlich müssten sie jetzt irgendwas. Und dann, ja, dann kann ich aufhören, weil passiert ja bei mir nicht, ja. Aus was für Gründen jetzt auch immer. Das ist, da braucht man drüber nachdenken. Es hat nichts gebracht. Ich habe es gelassen, ich will nicht so ein Zeug in mich reinstopfen, dann habe ich gefühlt echt das nächste Problem. Und ich vertraue jetzt, alles wird gut. Ne?
Ja.
Die Hoffnung, wie du es gesagt hast, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja, so ein Austausch.
Also ich bin sehr froh, dass ich dich hier in Berlin kennengelernt habe.
Ich bin auch sehr froh, dass ich geschrieben habe und dich jetzt kennengelernt
habe. Weil allein der Austausch, der hilft einem schon so sehr weiter. Und wir sind uns, glaube ich, auch echt recht ähnlich. Und dann sieht man teilweise auch beim anderen, vielleicht die Mechanismen, die man selber hat, die man aber an sich selber vielleicht nicht so bemerkt und merkt dann vielleicht, oh, die Katrin hat immer ihre Schultern angespannt. Hast du nicht? Das ist nur ein blödes Beispiel. Da müsste sie drauf achten, da müsste ich aber vielleicht auch mal drauf achten irgendwie. Ne?
Ja, genau, man wird ja so ein bisschen gespiegelt.
Und ja, genau.
Und gerade auch schon bei unserem Spaziergang, bei unserem Kennenlernen, merkt man ja, wenn man von sich so erzählt, wie geht man damit um, wie geht man damit um, was macht der andere? Ach, guck mal, ja, macht sie so. Ach, mache ich ja auch. Das könnte doch...
Mhm. Genau. Ne? Und ich finde es auch super, dass wir auch so bezüglich Schul- und Naturheilkunde, also Schulmedizin und Naturheilkunde auf einer Wellenlänge sind, weil du auch sagst, du glaubst, die Schulmedizin hilft dir nicht mehr. Das glaube ich inzwischen auch. Deswegen wenden wir uns alternativen Methoden zu, sind aber trotzdem skeptisch. Ja, bei mir ist es genauso. Also ja, ich... bin skeptisch, aber probiere es trotzdem aus, wahrscheinlich aus reiner Verzweiflung.
Also mir haben ja schon Freundinnen gesagt, ja, du musst dich da natürlich auch voll drauf einlassen. Du bist doch schon wieder so, du denkst doch, es bringt doch sowieso nichts. Mhm. Okay, muss, ja, so ein Tick ist so, ach Mann, aber das sei einem auch jetzt nach 5 Jahren, ne, bei dir ja nun auch nicht erst seit einem halben Jahr, irgendwo doch zugestanden, dass man mit viel Ausprobiertem irgendwann sagt, Mann, wahrscheinlich nicht, das darf man einem nicht so übel nehmen. Mhm. Und skeptisch sein, finde ich, darf man auch. Ja. Trotzdem bin ich in dem Moment, wo ich einen neuen Weg gehe, etwas ausprobiere, offen.
Optimistisch auch.
Genau. Ja. Optimistisch, offen und trotzdem einen Tick skeptisch. Und ich stoppe halt etwas, so wie jetzt die Bioresonanz, bevor es nachher doch zu einem Kleinwagen werden würde, was aus meinem Portemonnaie da rausgeht und eben trotzdem nichts passiert, nur um der Dame ein gutes Gefühl zu geben, weiterhin zu gehen. Nein, das ist vorbei, das habe ich gelernt.
Das kenne ich aber auch.
Das ist nämlich achtsam. Achtsamkeit auch, achten auf mich.
Selbstfürsorge.
Ganz genau, Selbstfürsorge. Hey, nicht der andere muss immer unbedingt glücklich sein, wenn ich dadurch unglücklich werde.
Ja.
Nein.
Ja. Deswegen müssen toxische Verbindungen auch definitiv immer so schnell wie möglich gelöst werden. Das ist jetzt keine toxische Verbindung, aber...
Ich nannte meine Beziehung, meine letzte jetzt, eine toxische.
Ohne
dass der Mann mich vergiften wollte.
Ja,
nein, um Gottes Willen. Er war, wie er war, ich war, wie ich war. Ja. Und
manche Leute tun einem einfach nicht gut.
Ja, aber ich tat ihm auch nicht mehr gut, ne? Um Gottes Willen. Ja, also ich war ja da jetzt nicht die Tolle. Aber man muss dann auch irgendwann mal sagen, boah, es geht nicht. Ich muss jetzt echt auf mich aufpassen. Und er hat mir den Nacken ja nicht gemacht. Ja? Mhm. Am Ende bin alles...
Du hast dich für ihn entschieden.
Bin alles ich selber.
Ja. Und vielleicht, also Leute sind ja auch in verschiedenen Rollen mit verschiedenen Menschen. Also vielleicht ist er mit einer anderen Frau anders als mit dir.
Das bestimmt.
Ist ja auch alles so.
Ganz bestimmt.
Geben und nehmen und so weiter.
Ist auch alles okay. Ja? Aber man muss irgendwann dann auch mal an den Punkt kommen und sagen, jetzt muss ich aber auch da wirklich zusehen. Ja.
Ja.
Auch wenn es dann auch schmerzlich ist.
Also ich habe heute, kurz bevor ich zu dir kam, vielleicht hat mich das sogar motiviert, eine toxische Verbindung beendet. Bin da sehr stolz drauf. Ich hoffe, ich bleibe konsequent.
Wir stoßen
mit Kombucha-Wasser an. Ja, schön.
Ach, das auch noch ganz kurz, entschuldige, aber weil du Alkohol ansprachst vorhin. Mhm. Das hat bei mir, also ich trinke sowieso nur Weißweinschorle schon immer und auch nicht täglich, aber selbst 3 Weißweinschorlen haben nie dafür gesorgt, dass sich im Nacken was entspannt.
Ich hatte so diesen Punkt, das war wie ein Schmerzmittel. Ich hatte diesen Punkt bei Alkohol, bam, wo der anfing so richtig zu wirken und wo dann meine Schmerzen weg waren. Ich habe es oft gespürt, weil ich ja saß beim Trinken in der Kneipe oder auf irgendeinem unbequemen Barhocker oder so, wo es eh schon total schlimm war zu sitzen. Und dann habe ich aber wirklich diesen Moment gespürt, wie bei einer Schmerztablette, bam, Schmerzen weg irgendwie. Und dann habe ich es halt auch gerne mal übertrieben.
Und da bin ich, manchmal war ich dann auch froh und habe gesagt, Gott sei Dank nicht, dann hätte ich vielleicht doch auch das öftere
Mal. Ich bin froh, dass ich, also wenn mir Alkohol auch noch schmecken würde, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, wäre ich bestimmt irgendwie gefährdet gewesen zum Thema Alkoholismus. Aber ich habe ihn ja nur wegen der Wirkung getrunken.
Nee, okay, also ich trinke nach wie vor meine ein, zwei Weißweinschorlen, dann wenn ich unterwegs bin zum Essen oder mit Freunden zusammen bin. Und dann ist auch gut, weil bei mir sonst auch die Gefahr besteht, Trigger, wenn es in die Richtung geht, dass ich so ein bisschen bedrömmelt werde davon. Dann ist da ja
wieder dieses... Verletzt du dich vielleicht erst recht
wieder. Auch gefühlt dieser Schwindel. Man hat ja dann immer dieses... Ja. Ne, und es ist wieder ein bisschen Kontrolle abgeben und dann verspanne ich mich wieder mehr, weil ich ja nicht torkeln möchte. Also deshalb,
stimmt. Ja, das stimmt. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Weil ich hatte natürlich auch dann den Punkt irgendwann, wo ich merkte, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen angedüdelt und wollte das aber nicht zeigen. Und dann, klar, dann verspannt man sich ja eigentlich wieder.
Und das, deshalb, ich, ein, zwei, mit gutem Essen drei Weißweinschollen, das ist, wenn ich gut gegessen habe, ist okay. Ja. Aber mehr nicht, weil dann komme ich in diesen Tatsache noch harmlosen, aber mein Gehirn reagiert einfach mit in, ui, ist nicht mehr alles so gerade. Und wenn ich es nur denke dann, ja, oh Gott, Triggerwarnung jetzt hier. Jetzt.
Ja, also ich glaube, was uns auch als Schmerzpatienten alle vereint, ist, dass wir angefangen haben, uns selber mehr zu beobachten, weil wir es müssen.
Auch, ne? Genau. Die Beobachtung auf jeden wirklich Piep im Körper und Zwick und Zwack. Und man ist so...
Immer in so eine Hab-Acht-Stellung auch ein bisschen. Ne? Das sollte man vielleicht auch mal versuchen abzulegen, dass man nicht schon auf den Schmerz wartet irgendwie. Oder in Erwartung des Schmerzes dann den Schmerz bekommt. Self-fulfilling, also sich selbst erfüllende Prophezeiung. Oder
so. Ja, wobei ich da manchmal auch denke, also wenn ich morgens wach werde, ist es nicht, dass ich, ist was wie lauern schon, ja? Nein, ich werde wach, ich gucke erstmal raus, gucke den Baum an, gucke den Himmel an, da denke ich erstmal was ganz anderes.
Ja, Gott sei Dank, weil...
Aber wenn ich dann aufstehe...
Ja, dann geht es bei mir auch los.
Dann merke ich schon so ein Brennen, also da denke ich ja noch nicht mal was. Mhm. Und dann merke ich das Brennen und dann ist schon so ein... Ich hatte doch wieder an das Wunder geglaubt, dass heute Morgen alles weg ist.
Ich würde jetzt dann gleich gerne mal mit dir zu zweit eine kleine Meditation anleiten.
Sehr gerne.
Und bis dahin sage ich schmerzliche Grüße. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Schmerzliche Grüße auch an den Jürgen.
Auch Jürgen unbekannterweise noch. Schmerzliche Grüße.
Ja, schön. Okay, dann setz dich doch mal gerade hin, richte die Wirbelsäule auf und schließ die Augen und leg deine Hände ganz locker auf deine Oberschenkel. Entspannung.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.